Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Heute auf ganz leisen, schicken Sohlen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
Und mit tollen Sneakers Andreas Lipko von Comdirect.
Ja, wir sind neu eingekleidet. Wir merken schon, es dreht sich heute auch kurz mal um das Thema, was ziehe ich auf mein Füßchen, was macht einen schmalen Fuß? Und da haben wir einen neuen Kooperationspartner, Morras heißen sie, sind in Spanien, so eine Kombination aus Spanien und Schweden. Die werden in Schweden dann verkauft und hergestellt. Die Schuhe sehen sehr, sehr super toll aus. Das ist unser neuer Kooperationspartner. Da kann man auf der Internetseite www.morras.de kann man da nämlich gucken, und Morras wird geschrieben M-O-R-J-A-S. Und wer auf die Seite geht, der kann auch noch mitverdienen. Andreas weiß genau wie.
Genau, und zwar braucht ihr dann nur einen Rabattcode eingeben, der nämlich so heißt wie unsere Sendung, C-O-M-O-N, also come on, dann bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Ich denke, das ist echt ein Mega-Deal, den wir da raushandeln konnten. Da haben wir so wirklich monatelang drüber gefeilt, dass wir das für euch, für eure Hörer eben oder für unsere Hörer eben rausholen konnten oder rausgeholt haben. Und von daher, ich denke also auf jeden Fall, so wie Marc schon gesagt hat, das lohnt sich. Die Schuhe sind wirklich toll. Und ja, was sollen wir auch anderes sagen? Aber es ist tatsächlich so, weil wir holen uns ja nicht einen Kooperationspartner rein, der gerade daherkommt, sondern tatsächlich auch jemand, hinter dem man stehen, beziehungsweise auf dem man ja dann stehen kann, oder Markus?
Auf dem man steht. Schlicht und elegant ist das Motto bei den Schuhen, und davon kann sich ja jeder auf der Internetseite selber überzeugen. Und wer mag, kann dann auch den Rabattcode einlösen. Ein Rabattcode, den gab es heute auch auf die neu geschaffenen Jobs in den USA. Die waren deutlich unter den Erwartungen. Dafür haben wir eine Arbeitslosenquote, die von 5,4 auf 5,2% fällt. Und damit der niedrigste Stand, den wir aktuell in der Corona-Pandemie in den USA gesehen haben. Die Zahlen sind ja auch die ganze Woche erwartet worden, entgegengefiebert worden, weil man aus den Zahlen natürlich auch Rückschlüsse ziehen möchte, wann die Fed mit ihrem Tapering beginnt. Und welche Rückschlüsse ziehst du, Andreas?
Zumindest mal, dass sie es nicht leicht haben werden. Den Rückschluss kann man auf jeden Fall ziehen. Du hast gesagt, das ist eigentlich wirklich eine doch sehr harte Meldung gewesen, die da reingekommen ist. 235.000 neu geschaffene Stellen und über 700 sind eigentlich erwartet gewesen. Also hier merkt man schon, da läuft einiges nicht so in die Richtung, wie man sich es vielleicht gedacht hätte. Die Marktteilnehmer jubeln. Warum tun sie das? Naja, ganz klar, weil sie natürlich dann davon ausgehen, dass jetzt die Diskussion rund um die Stoppen bzw. Rückführen der Anleihekaufprogramme in den USA erstmal vielleicht hinausgezögert wird. Bloß ich würde hier auch nicht so schnell damit rechnen. Ich glaube tatsächlich, dass man die Diskussion doch noch weiter aufrecht hält, weil wir sehen hier wahrscheinlich auch sehr, sehr viele saisonale Effekte, die dazu geführt haben, dass eben die neu geschaffenen Stellen so zurückgegangen sind. Und es muss sich tatsächlich zeigen, ob das auch nicht wieder ein Transitory-Effekt ist, also ein Effekt, der nur vorübergehend ist, sondern ob wir hier tatsächlich schon eine derartig starke Abkühlung in der US-Konjunktur sehen. Und deswegen glaube ich schon, das sieht man ja auch an der US-Vorbörse derzeit, hier geht es ja wirklich hoch her an den Anleihemärkten, sowohl als auch in den Indikationen, sehr, sehr starke Volatilität, die da eben zu sehen ist. Und ich glaube, die Marktteilnehmer müssen jetzt erstmal warten und natürlich schauen, was dann eben die US-Banker dazu sagen, oder?
Ja, es sind gemischte Zahlen. Auf der einen Seite haben wir eine niedrige Arbeitslosenquote, auf der anderen Seite sind noch nicht mal die Hälfte der Jobs geschaffen worden, mit denen man gerechnet hat. Also ist gemischt. Wir haben ja auch schon den niedrigsten Stand eben auch, was ich schon gesagt habe, gesehen, bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe gesehen. Der ADP, der Marktbericht, der immer so als Vorindikator genommen wird, der war ja auch dahingehend, dass wir auf dem Richtung niedrigsten Stand während der Corona-Pandemie laufen. Ja, wir hatten letzte Woche Freitag die Rede von Jerome Powell. Heute haben wir jetzt die Daten dazu, und Jerome Powell betont ja auch immer, dass er darauf guckt, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Und Ziel der Fed ist ja Vollbeschäftigung, und davon sind wir ja noch ein gutes Stück entfernt. Klar, dass die Arbeitslosenquote jetzt zurückgegangen ist, spricht eher dafür, dass die Fed mit dem Tapering beginnen könnte. Die Zahl der neu geschaffenen Jobs es wird vielleicht ein Stück weit nach hinten gedrängt, auf die Arbeitslosenquote wird vielleicht eher noch so geguckt und die ist natürlich dann mit dem niedrigsten Stand in der Pandemie dann eher ein Zeichen Richtung Tapering. Aber wenn man sich die Rede von Jerome Powell angehört hat, ich habe es ja auch schon in der vergangenen Folge gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass man jetzt auf der September-Sitzung schon das Tapering einleiten wird. Man kennt Jerome Powell, er wirkt lange darauf hin mit dem Wording, wo man ja immer dann rauslesen muss, wenn nur ein Wort verändert ist, dass es langsam in die Richtung Tapering geht. Also man hat die Märkte im Grunde genommen darauf vorbereitet, dass das Tapering kommt. Jetzt ist die Frage eben noch wann und wir müssen uns auch nichts vormachen, egal ob er es im September verkündet oder im November. Es wird erstmal einen leichten Schock geben für die Märkte. Was ja am Freitag vergangener Woche noch beruhigt hat, da hat er ja nach unserer Aufzeichnung gesprochen, war eben auch, dass Jerome Powell klar getrennt hat zwischen Beginn des Taperings, ist nicht gleich Beginn eines Zinswandels oder einer Änderung der Zinspolitik. Also auch hier hat er nochmal darauf hingewiesen, dass die Fed wahrscheinlich hier auch sehr, sehr behutsam vorgeht. Man wird erst ein langsames Tapering einleiten und dann vielleicht Ende des Jahres hin oder frühestens wahrscheinlich Mitte des Jahres hin, dann mal vielleicht über die Zinsen nachdenken, je nachdem auch, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Also es wird hier in ganz, ganz langsamen Schritten gemacht. Ich habe schon gesagt, eine ganz gute Taktik wäre vielleicht, wenn man sich ein bisschen Geld beiseite legt, jetzt anfängt, ein bisschen Cash aufzubauen und wenn der Schritt dann kommt, dass Tapering eingeleitet wird, dann muss man auch, hat man ein bisschen Geld auf der hohen Kante und kann den Rücksetzer dann ausnutzen oder nachkaufen bei Aktien, die man für gut hält. Man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, Beginn des Tapering heißt ja auch auf der anderen Seite nicht, dass man auf einmal von heute auf morgen aufhört, Geld in die Märkte zu pumpen, sondern es wird zurückgefahren. Da muss man dann auch nochmal abwarten, in welchen Schritten die Fed dann loslegt und sagt, okay, wir kürzen die Anleihenkäufe um den Betrag X. Der ist ja auch noch nicht draußen. Also von daher muss man sagen, ja, wir wissen alle, dass das Tapering beginnt, aber wir wissen auch noch nicht genau, wann und wir wissen auch noch nicht genau, wie. Also da sind auch noch ein paar Variablen, die für positive Überraschungen sorgen können. Deswegen muss man sich jetzt, glaube ich, nicht extrem auf der Hut sein, sondern ich glaube, das Ganze, Powell ist dafür bekannt, dass er das alles sehr, sehr langsam einleitet. Anders sieht es da in China aus, da wird dann schnell mal die Keule ausgepackt und von heute auf morgen wird es mit der Brechstange gemacht. Jetzt hat Xi Jinping auch gesagt, es gibt eine neue Börse in Peking. Also klar, es wird immer deutlicher, man will nicht mehr, dass die eigenen Unternehmen sich an der Wall Street tummeln.
Nee, Xi Jinping scheint da zumindest die Sprinter oder die Sportschuhe anzuhaben, was das Thema Stärkung Finanzplatz China angeht. Die Beijing Stock Exchange, da muss man zukünftig gucken, es wird interessant. Es gibt ja auch die Bombay Stock Exchange, die haben ja dann beide das gleiche Kürzel, BSE. Ja, das wird auf jeden Fall spannend und zeigt auch nochmal, wo die Fahrt hingeht. Du hast vollkommen recht. Hier zeigt man ganz klar auf, chinesische Unternehmen sollen zukünftig eben auf den Fest- oder an den Festlandbörsen in China gelistet sein. Man soll eben nicht mehr nach Amerika schielen und entsprechend wird es sicherlich spannend und auch nochmal für die ein oder anderen Verwerfung im Vorfeld dieser Platzierung bzw. Etablierung der Börse führen, weil natürlich dann auch mal die Reaktion von Amerika abgewartet werden sollte, beziehungsweise natürlich, wie sich vor allen Dingen die chinesischen Unternehmen verhalten. Bisher, beziehungsweise in den vorherigen Jahren, war es ja sehr, sehr wichtig, dass man eben an dem wichtigen angelsächsischen, nordamerikanischen Markt, an Finanzmarkt eben Geld anzapfen konnte. Deswegen haben ja eben Alibaba und Co. dort ihre Aktien per ADR-Programme dann natürlich gelistet, weil man im Endeffekt sich dadurch dann finanzieren konnte. Jetzt scheint man hier wirklich mit den Muskeln zu spielen und eben so ein Stück weit auch drauf zu pfeifen, eben auf die amerikanischen Investoren und sagt eben, nein, wir sind stark genug, wir können das selber machen. Ihr chinesische Börsen könnt euch das Geld eben bei uns holen und wenn ausländische Investoren, wobei das ja auch sehr spannend ist, was für Aktiengattungen dann entsprechend dort gehandelt werden, da gibt es ja doch mindestens also drei Arten. Man muss sich dann noch zeigen, welche Arten auch überhaupt gehandelt werden können, wie der Zugang von ausländischen Investoren an den chinesischen Kapitalmarkt sein wird. Also sicherlich hochspannendes Thema und ich glaube aber, und damit schließt sich ja das auch an, was wir in den vorherigen Podcasts gesagt haben, ein Fingerzeig in die Richtung, dass sich doch hier einiges verschärfen könnte, oder Markus?
Ja, verschärfen hat ja, ich glaube, so China hat auch so ein leichtes Problem erkannt, dass man so eine Schere in der Bevölkerung hat. Man hat jetzt auch diese Initiative gemeinsamer Wohlstand ausgerufen, dadurch, dass China quasi seine Marktpolitik umgestellt hat und auch zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde geworden ist, haben natürlich auch viele Chinesen im Land davon profitiert. Die Zahl der Millionäre und Milliardäre ist ja extrem angezogen und gleichzeitig sind aber auch viele auf dem alten Stand stehen geblieben. Und ich glaube, da hat man jetzt auch festgestellt, ist so eine Schere entstanden und man hat so das doppelte Problem, glaube ich. Auf der einen Seite hat man ein wenig Angst, dass die, sage ich mal, jetzt weniger gut Verdienenden irgendwann den Aufstand proben. Und auf der anderen Seite hat man ja auch bei Jack Ma gesehen, dass vielleicht die, die zu viel Geld haben, auch sich mal eben parteikritisch äußern. Damit hat ja im Grunde genommen alles angefangen. Das hat ja so den Stein ins Rollen gebracht, dass Jack Ma sich kritisch gegenüber der Partei geäußert hat und gesagt hat, man müsste quasi die Märkte ein wenig mehr öffnen und das alles offengelegt hat. Und ab da war ja der Wendepunkt und ab da hat ja Peking die Daumenschrauben angelegt und wo es eben nur ging, festgezurrt. Jetzt hat man ja auch noch, dass eben die Kinder nicht mehr spielen dürfen, also was heißt nicht mehr, aber nur noch 3 Stunden und auch nur noch am Wochenende, freitags ab 9 erst, dann muss man sich da speziell einloggen, damit man auch nicht über den Account der Eltern zocken kann. Also man sieht schon, hier wird überall gemacht und am Donnerstag kamen dann auch noch neue Beschränkungen für die Unterhaltungsindustrie, wer überhaupt ins Fernsehen darf und da hat man dann auch gesehen, nur noch wer auf Parteilinie liegt, der darf dann auch in den Medien auftauchen, man möchte keine geschminkten Herren mehr sehen und alles, also hat er von Verweichlichung und alles gesprochen. Also hier wird auf ganzer Linie wieder quasi so ein kleiner Rückschritt gemacht. Ich glaube auch nicht, dass man viel ausländische Investoren da an die Pekinger Börse lassen wird, sondern weil diese Initiative gemeinsamer Wohlstand wird dann wohl auch bedeuten, zum einen schlägt man damit die Klappe, dass die Technologieunternehmen mit sensiblen Daten, die brauchen ja jetzt schon eine Genehmigung aus Peking, um überhaupt an die Wall Street zu gehen. Die werden sie mit Sicherheit nicht mehr bekommen, sondern die gehen dann an die Börse, die da in Peking neu geschaffen wird. Und dann können die, die noch nicht so gut verdient haben, auch an der Börse zocken und damit dann quasi ihren Wohlstand auch nach oben bringen. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob da wirklich so viele ausländische Investoren dann ran dürfen oder ob das auch so eine Maßnahme ist, damit quasi die heimische Bevölkerung über die Börse sich ein Zusatzeinkommen verdienen kann. Ich bin da ein wenig skeptisch und die letzte Frage, die sich dahingehend dann stellt, ist natürlich, schiebt man die oder zieht man die Daumenschrauben dann so fest an, dass man tatsächlich sagt, Alibaba und Co. müssen dann auch zurück an die heimischen Börsen. Bislang wird ja schön gesagt, dass es für kleine und mittelständische Technologie und aufstrebende Unternehmen ist. Damit sind ja erstmal Alibaba, Tencent und Co. raus. Die haben das Ganze ja schon geschafft und hinter sich. Und jetzt ist nur die Frage, lässt man weiterhin zu, dass sie an der Wall Street gelistet sind oder zieht man hier irgendwann auch die Reißleine und sagt, okay, wir haben im eigenen Land 3 Börsen, an einer müsst ihr euch platzieren und wenn ihr in den USA bleibt, dann gibt's wieder neue Regularien. Also das müssen wir noch abwarten. Das dürfte aber auf lange Sicht, glaube ich, auch noch kommen. Also hier steht ganz klar im Vordergrund, man will auch hier in Sachen Unternehmen und alles, die Abhängigkeit Richtung amerikanische Investoren oder auch Wall Street auf ein Minimum reduzieren. Ja, auf ein Minimum reduziert hat auch der DAX seine Laune. Der hat, ja, man muss schon fast sagen, der eiert jetzt so 2 Wochen vor sich hin. Und die Frage ist natürlich immer, je länger man versucht, da oben mal rauszukommen und es nicht schafft, desto schneller ist man auch mal irgendwann unten durchgerutscht. Wie siehst du die Lage?
Ja, genau so. Man muss natürlich auch sehen, dass viele Investoren einfach auch Perspektiven brauchen, beziehungsweise dann eben auch eine gewisse Renditeerwartung an die entsprechenden Märkte haben. Und wenn die einfach nicht gegeben ist oder erfüllt wird, dann sieht man natürlich auch kaum Kaufargumente dafür, um entsprechend zum Beispiel in den DAX zu investieren. Das bedeutet, was wir ja hier schon sehen, 16.000 ist halt nicht nur von der absoluten Zahl hoch, sondern eben auch vom Bewertungsniveau, was nicht jetzt unbedingt sich im KGV widerspiegelt, sondern es zeigt eben, was für Perspektiven, was für Wachstumsaussichten haben die Investoren. Und da haben wir eben doch ein sehr gemischtes Bild dahingehend, weil wir viele Aspekte haben, die einfach als Störfeuer fungieren. Wir haben Probleme bei den Lieferketten, wir haben teilweise sehr, sehr teure Rohstoffpreise, die dafür Sorge tragen, dass eben hier doch die Unternehmen entweder mit der Produktion nicht hinterherkommen, beziehungsweise die Produktion dann teurer geworden ist, sodass die Margen sinken. Und das spiegelt sich natürlich alles in den Ergebnissen wieder, die eben die Investoren jetzt zumindest für die nächsten 12 bis 18 Monate annehmen und wird natürlich dann auch in den aktuellen Kauflimiten mit eingerechnet. Und das führt genau dazu, dass jetzt eben der DAX hier so ein bisschen rumeiert, nicht so richtig eine Richtung finden kann, ab und zu mal doch losgerissen wird aus seiner Lethargie. Das hat aber damit zu tun, dass eben hier die US-Börsen eine ganz andere Marschrichtung angeschlagen haben, sondern und hier entsprechend immer wieder auf Rekordkursniveau bzw. auf Rekordjagd waren. Und da konnte sich der DAX dann halt noch nicht entziehen und hat dann eben in Vorgriff und mit sehr, sehr viel Euphorie und Optimismus dann eben auch mal die Marge, dann entsprechend auch die Richtung angeschlagen, dass man hier eben in Richtung neuer Rekordkurse gelaufen ist. Aber es ist eben die Frage, von der fundamentalen Seite fehlt da momentan die Unterstützung und erst wenn wir die dann sehen, wenn also zum Beispiel jetzt die kommenden Quartalzahlen entsprechende Entwarnung geben können oder eben auch dann vielleicht die ein oder andere Äußerung von Vorständen dahingehend sind, dass man eben sagt, ja, wir sind optimistisch und glauben, dass 2022 gut wird und vor allen Dingen, wenn sich das auch über die Branchen hinweg zeigt und nicht nur die klassischen Vertreter Technologie, Automotive und dann eben die zyklischen Branchen, sondern eben wenn auch andere Unternehmen hiermit oder andere Branchen und Sektoren hiermit ins gleiche Horn blasen können, dann könnte dem DAX zumindest dahingehend ein Befreiungsschlag gelingen. Vorerst, denke ich mal, werden wir bestenfalls noch ein Rumeiern sehen, wenn nicht sogar auch nochmal einen kleinen Rücktritt. Oder wie siehst du es?
Rührei, meinst du dann? Ja, ich bin hin und her gerissen. Wir haben ja auch heute den letzten Tag, da müssen wir uns gleich auch noch drüber unterhalten, ne? Quasi, wo der DAX nur noch 30 Mitglieder hat. Umgesetzt wird es zwar erst am 20., aber heute nach Börsenschluss wird ja auch bekannt gegeben, wer jetzt aufrückt und dass der DAX dann eben dementsprechend ab dem 20. September mit 40 Werten gehandelt wird. Was du sagst, stimmt so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich es teilweise nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube eher, ja, dass die großen Kapitalsammelstellen ihr ganzes Geld in den USA angelegt haben und wenig Interesse noch am DAX haben, weil sie einfach sagen, da drüben läuft so bombastisch, da kann passieren, was will. Da kaufe ich einfach jeden Dip, der sich ergibt, kaufe ich danach und damit fahre ich zurzeit wirklich gut, weil die Rekordjagd ja seit Wochen kein Ende nimmt. Man sieht zwar mal ein paar kräftigere Rücksätze, aber die werden so schnell wieder aufgekauft. Ich glaube, da ist wenig Geld da. Wenn ich mir die Aussichten zum Beispiel von der Covestro oder von der BASF anschaue, dann ist so ganz nicht nachvollziehbar, warum die jetzt da immer noch charttechnisch in einer gewissen Range von 5 Euro gefangen sind, zwischen der sie hin und her titschen. Wenn man sich das Ganze anguckt, die erhöhen permanent die Prognosen, es kommen gute Nachrichten, der Branchenverband sagt, Chemie läuft wie Bolle und wir werden auf neue Rekordwerte zusteuern. Nur wenn ich gucke, wo die Aktien stehen, sind sie noch so weit von ihrem Rekordhoch entfernt, dass ich mich frage, warum kauft da keiner? Aber wie gesagt, die großen Adressen scheinen da aktuell kein zweimal groß, ne? Die großen Adressen haben kein großes Interesse. Also von daher muss glaube ich eher, dass der DAX so weiter rumeiert. Ich glaube nicht, dass er wirklich viel nach unten viel abfällt, weil wir haben es ja gesehen, wenn er mal zurücksetzt und unter 15.800 fällt, dann sind eigentlich schnell wieder Anschlusskäufe da. Also irgendwie kommt es mir so vor, ich habe mein Geld in den USA, aber wenn der DAX unter 15.8 ist und sich da eine Chance gibt, dann kaufe ich da mal schnell noch dazu. In dem Sinne glaube ich, dass er noch ein Stück weit rumeiern wird, bis wir vielleicht Schwung in den USA verlieren, dass die Kapitalflüsse wieder ein wenig wechseln und dass man sagt, okay, wir haben die USA jetzt ausgereizt, die haben genug in diesem Jahr, sind die gestiegen, jetzt gucken wir mal, wie es in Deutschland aussieht, vielleicht können wir da doch dann mehr rausquetschen, weil da sind wir ja noch nicht so sehr von Allzeithoch zu Allzeithoch geeilt. Und dann haben wir wirklich die neuen Werte, aber vielleicht bringen die ja auch noch ein wenig Schwung mit rein. Wir können ja mal kurz davon ausgehen, Airbus ist sicher drin und dann wird davon ausgegangen, dass Siemens Healthineers kommt, Zalando, Sartorius, Symrise, Porsche, HelloFresh, Brenntag und ich sage mal, seit heute wird spekuliert, dass eben wohl auch Puma und Kia gehen das Rennen gemacht haben und aufgenommen werden. Was hältst du von den 10 neuen Werten überhaupt?
Ja, ich find's ganz spannend, genau. Lange Zeit war ja das Rennen zwischen Beiersdorf und Kia gehen im vollen Gange. Das hat aber damit zu tun, Beiersdorf hat dann eben verloren, weil der Freeflow nämlich mit herangezogen wird. Das heißt, hier nimmt man die Aktien zur Bewertung der Marktkapitalisierung, die wirklich nur frei handelbar sind. Und da hat eben Kia gehen die Nase vorn gehabt. Also von daher denke ich, dass diese Neubestückung des DAX sicherlich interessant sein wird und auch für den DAX durchaus eine Chance darstellt. Man hat also hier eine Auflösung, eine Aufweichung der klassischen alten Economy, aber die trotzdem noch eine hohe Gewichtung haben werden, aber man hat eben auch so ein bisschen, wie soll man sagen, mehr Salz in der Börsensuppe. Wir haben Aktien aus dem Gesundheitswesen, wir haben eben Aktien aus der Technologie, die neu mit reinkommen, wobei natürlich ihr Gesundheitswesen auch wieder eher den größeren Part einnimmt, aber dadurch dürfte zumindest das Interesse wachsen, denke ich mal, auch gerade für ausländische Investoren, die ja immer wieder gesagt haben, ja, der DAX, der hat schon leicht angestaubten Charakter, da ist wenig wirklich Neues drin, wenig Technologie, da ist ja der S&P 500 zum Beispiel wesentlich fortgeschrittener und hat hier wesentlich früher auch natürlich auf die Technologiewerte gesetzt, also von daher, ich denke, es ist gut, ich finde es ein bisschen schade, das muss ich nochmal sagen, dass man zwei Punkte nicht berücksichtigt hat. Zum einen natürlich das Thema ESG, was in den kommenden Jahren wichtig sein wird, dass man da eben kein Kriterium gefunden hat mit zur Aufnahme. Und was ich eigentlich schade finde, was den MDAX so ein bisschen ins Abseits schießt, ist, dass man da nicht gesagt hat, okay, wir erweitern den oder bauen den auch um, sondern im Endeffekt hat man hier nur die 10 größten Unternehmen rausgenommen, wenn man so will. Jetzt ist dann nur noch ein MDAX 50, also von der Betrachtungsweise her. Und das finde ich ein bisschen schade. Und du?
Ja, der MDAX dürfte ein wenig an Bedeutung verlieren. Man die 10, wie du schon sagtest, die 10 größten Unternehmer aus dem MDAX gehen raus. Aber man muss ja vielleicht auch sagen, dass das vielleicht auch von der deutschen Börse so ein kleines Stück auch gewollt war, vielleicht in der Vorstellung dieser Aufstockung. Weil wenn man so richtig hinguckt, hat die quasi ja der kleinere Bruder, wenn es um die Performance geht, den DAX immer 2-3% hinter sich gelassen oder auch mal mehr. Jedenfalls war der MDAX immer besser im Rennen, weil er eben auch diese kleineren Unternehmen hatte, die eben tatsächlich dann auch in ihrem Gebiet Marktführer sind, sogar teilweise Weltmarktführer oder in die Spitze gehören, wie eine Simrise oder so, die ja wirklich zu dem Who is Who in der Branche gehören und Airbus genauso. Das waren ja immer Werte, die tatsächlich ja hier überzeugen konnte und die hat man jetzt eben da rausgenommen, das ist klar. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man vielleicht den MDAX, um ihn wenig aufzuwerten, vielleicht in einer gewissen Art und Weise mit dem Tech-DAX verknüpft, dass wirklich hier auch, man sagt, man holt hier noch kleinere Tech-Werte rein, um den MDAX wieder ein Stück mehr Bedeutung aufzulegen. Jetzt kommt im MDAX, wenn man jetzt so reinkommt, gut, die Top-Performer in diesem Jahr sind ja trotzdem nicht rausgegangen, das sind ja eine Hugo Boss und was anderes ist, aber jetzt kommt dann Vantage Towers kommt rein, Gabelstaplerhersteller Jung Heinrich, Hypoport kommt rein, die sind ja auch sehr gut gelaufen. Zo Plus dürfte auch noch reinkommen. Mal gucken, ob die bis zum 20. September nicht schon verkauft sind und dann irgendwann auch wieder rausfliegen. Von daher, ja, wie gesagt, man verliert ein wenig an Interessantheit, ja, aus Hochtief fällt zum Beispiel dann noch raus, kann man sich vorstellen, Morphosis steigt raus, Nordex geht vielleicht noch raus, Encarvis, also man muss schon sagen, er wird ein wenig an Bedeutung verlieren und es ist ein wenig schade, ansonsten, ja, ist es vielleicht auch gewollt, dass der MDAX oder dass der DAX demnächst dann auch quasi performancemäßig, sage ich mal, vor dem MDAX steht und auch vor dem SDAX und dann nur noch mit dem TechDAX, wo wir dann eben noch diese kleinen, feinen Spezialitäten finden, die auch gut performen. Ist ja auch ähnlich so, dass die Nasdaq auch den Dow in den Schatten stellt. Also damit kann man anscheinend leben, aber vielleicht kann man nicht mehr damit leben, dass der MDAX den DAX auch in regelmäßigen Abständen outperformt. Dem hat man jetzt so quasi einen kleineren Riegel vorgeschoben. Und wir schieben jetzt auch einen Riegel vor Teil 1 und kommen zu unserem zweiten Teil. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Antworten. Und haben wir schon darauf hingewiesen, wir haben einen neuen Partner, ne? Müssen? Ja. Wir haben am Anfang darauf hingewiesen, wir weisen nochmal darauf hin, Mochas heißt unser neuer Kooperationspartner. Hervorragende Schuhe und Sie können auch hier über uns Rabatt bekommen, wenn Sie auf die Seite von Mochas gehen, www.morjas.com. Und dort kann man einen Rabattcode eingeben, der heißt Come On, wie auch der Podcast, C-O-M-O-N. Und dann bekommen Sie 15% Rabatt auf diese hervorragenden Schuhe, die es da gibt. Rabatt hat, haben wir eben schon gehabt, ne? Delivery Hero hat sich auch mal, die können Schuhe jetzt kaufen wie die Wilden, ne? Die haben sich 1,25 Milliarden Euro über Wandelanleihen besorgt. Aktie leidet ein wenig darunter. Ist das für dich ein Problem?
Na, man muss halt schon vorsichtig sein. Ja, eine Wandelschuldverschreibung ist ja eigentlich eine bedingte Kapitalerhöhung. Und das ist natürlich dann auch interessant, wenn man sich halt insgesamt ansieht. Delivery Hero hat ja bisher noch keinen Cent Gewinn gemacht. Man ist also jetzt ja seit 4 Jahren an der Börse, 2017 zu 25,50 Euro notiert, hat eine gute Performance vollzogen. Aber wie gesagt, nur vom Kursniveau her, nicht aber vom operativen Gewinn her. Hier ist man tatsächlich noch defizitär und da hat man jetzt aber die Chance genutzt an den Kapitalmärkten, bevor auch in Europa die Diskussion über vielleicht Tapering oder eben auch wieder anziehenden Zinsen losgeht, dass man sich hier nochmal Geld, frisches Kapital von den kapitalen Finanzmärkten eben besorgt hat in 2 Tranchen. Die erste Tranche 750 Millionen Euro sollen es sein mit 1% Verzinsung. Das finde ich für so ein Unternehmen schon sehr bemerkenswert. Und die zweite Tranche über 500 Millionen Euro, da soll der Coupon 2,125, also 2 1/8 betragen. Und zeigt eigentlich auch, wie dünnmargig momentan das Geschäft insgesamt eben an den Anleihemärkten ist, dass also hier die Investoren bereit sind, solche Konditionen eben auch hinzunehmen. Management von Delivery Hero hätte sich sogar noch eine Schippe mehr vorgestellt, also weniger Zinsen, aber na gut, nur ist es so, wie es ist. Interessanter ist aber eigentlich, was will denn das Unternehmen mit dem Geld machen? Die Anleihen laufen ja bis 2029 und können ab 2024 dann umgewandelt werden, teilweise auch durch das Unternehmen. Geplant ist, dass man das Geld für Expansion tatsächlich nimmt und man hat hier schon die ein oder anderen Gerüchte gehört, dass man sich hier dem Lieferdienst-Startup Gorillas auf die Agenda genommen hat oder im Fokus oder beziehungsweise im Visier hat und dass man da eventuell 200 Millionen investieren will und dann nachher nochmal die Investition aufstocken will. Also wie soll man sagen, so ein bisschen zurück ins gelobte Land. Delivery Hero hat ja bisher kein operatives Geschäft mehr in Deutschland gehabt. Man hatte das ja vor einiger Zeit verkauft. Jetzt scheint man aber hier sich wieder rückzubesinnen und eventuell wieder Fuß fassen zu wollen. Also von daher zumindest mal eine interessante Entwicklung. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass natürlich hier Investoren jetzt erstmal nicht enttäuscht, aber erstmal zumindest als Aktieninvestoren verschreckt waren, weil man eben über Arbitragegeschäfte natürlich dann, wenn man sich die Wandelanleihe holt, entsprechend günstiger vielleicht an die Aktien sogar rankommen kann und die nicht auf dem aktuellen Niveau an den Börsen kaufen muss. Ansonsten gekauft wurde ja mal die Aktien von CureVac, dann mal wieder nicht. Hing natürlich alles damit zusammen, wie die Daten zum Impfstoff ausgefallen sind. Jetzt sind die Daten da. Wie sind sie denn? Gut oder schlecht, Markus?
Sagen wir mal so, sie sind nicht besser geworden. Wenn man sich den Chart anguckt, sieht man ja den Kurssturz, den man quasi, als man die ersten Daten dazu abgegeben hat, zum Impfstoff. Man muss ja jetzt unterscheiden, bei CureVac, es geht ja jetzt hier bei den Daten, die veröffentlicht worden sind, um den Impfstoff der ersten Generation. Was noch ein wenig für Fantasie sorgt, ist, dass CureVac ja auch gleichzeitig an dem Impfstoff der zweiten Generation arbeitet. Und da sind noch keine richtigen Daten da. Da weiß man noch nicht, wie der richtig funktioniert. Alles in allem zusammengefasst, muss man sagen, hat der Impfstoff eine Wirksamkeit von 48%. Und wir wussten auch schon von den vorherigen Daten, dass wir ungefähr in diesem Bereich reinkommen. Und die Aktie hat nach Veröffentlichung quasi der endgültigen Daten, nachdem man mit 40.000 Probanden hier ausgewertet hatte, das dann auch mit einem Minus von 8% quittiert. Also da sieht man auch, der Markt findet das nicht so gut und es ist der Impfstoff der ersten Generation. Trotzdem hat der Vorstandsvorsitzende betont, man möchte den Impfstoff zur Zulassung bringen. Jetzt ist ja immer so, dass man schon einige Vorbehalte haben gegen den mRNA-Impfstoff. Wir diskutieren ja jetzt viel darüber, dass die Impfgeschwindigkeit deutlich zurückgeht. Wir kommen ja gleich auch noch zu dem anderen Wert, der quasi für die Leute ist, die eben auf diesen mRNA-Impfstoff nicht zurückgreifen möchten. Das könnte ja der neue Star werden. Von daher frage ich mich, warum, wenn ich jetzt von BioNTech und Moderna einen Impfstoff bekomme, der mir einen Schutz bietet von über 90%, warum sollte ich dann mich mit 48% zufrieden geben oder warum sollte ich den überhaupt produzieren, wer nimmt den? Es ist immer so eine Frage. Die Fantasie, die in der Aktie noch steckt, ist eben der Impfstoff der zweiten Generation. Aber wie gesagt, hier werden wir neue Daten erst im vierten Quartal bekommen. Für mich ist ganz einfach so, ich sehe in diesem Impfstoff nicht viel. Selbst wenn er zugelassen wird, wird er mit Sicherheit nicht in irgendwelche Umsatzregionen vorstoßen, wie wir sie bei BioNTech, Pfizer oder Moderna sehen. Und von daher muss ich sagen, ich würde erstmal bei der Aktie außen vor bleiben. Diese Frage könnte man sich auch bei Robinhood stellen. SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, erwägt ein Verbot von Payment for Order Flow. Ist das eine wirkliche Bedrohung für Robinhood? Die machen ja einen Großteil ihrer Geschäfte eben mit diesem Payment for Order Flow.
Na, eigentlich nur. Und interessant ist, hier hat sozusagen die SEC auch den Widersacher von Robinhood, und zwar den Sheriff von Sherwood Forest, eingenommen. Und ja, also es sieht tatsächlich so aus, dass wenn das sich durchsetzen sollte, dann muss hier Robinhood wirklich das komplette Geschäftsmodell umdenken. Diese No-Fee oder No-Commission-Zero-Fee-Broker funktionieren ja nur, weil man eben hier den Order-Flow von den Kunden an Interessierte, an Kontrahenten auf der anderen Seite verkauft. Bei Robinhood waren es eben etliche Hedgefonds, die dafür eben gutes Geld auch bezahlt haben an Robinhood, dass sie eben die klassischen Retail-Orders von den Kunden von Robinhood eben dann bekommen haben und entsprechend auf die Plattform lenken konnten und damit eben auch entsprechend natürlich Geld verdient haben, das hätten sie ja nicht bezahlt. Und dieses Payment-for-Order-Flow ist eben auch kein unbekanntes Phänomen, sondern bereits schon seit einigen Jahren an den Börsen, an den Handelsplätzen bekannt und auch immer wieder auch eigentlich ein Grund gewesen, dass sich damit dann eben zumindest die Regulatorik auseinandergesetzt hat. Jetzt bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Auch in Europa ist ja die ESMA da dran und hat sich dieses Thema seit einiger Zeit angenommen, aber da ist noch kein da diesbezüglicher Spruch getätigt worden. Aber von anderer Seite wird es auch ungemütlich für Robinhood, weil nämlich der Online-Pay-Bezahldienstleister PayPal ebenfalls bekannt gegeben hat, sich mit dem Thema Aktienhandel auseinandersetzen zu wollen. Man hat auch eine entsprechende Personalie vorgenommen. Und das kann natürlich auch für Robinhood nochmal so ein Problem darstellen, wenn jetzt sozusagen noch ein weiterer Konkurrent da ist, der wesentlich besser vielleicht sogar noch verzahnt ist, und zwar über den Bezahldienstleister oder Dienstleistungsservice, dann kann das für Robinhood hier sicherlich ungemütlich werden. Also ich denke, man sollte schon vorsichtig sein mit den Aktien von Robinhood und sehe hier tatsächlich zumindest erstmal dann die SEC jetzt am Drücker, und die kann tatsächlich dafür sorgen, dass es eben etwas schwieriger wird bei dem guten alten Robinhood. Affirm, Deal mit Amazon, lässt Aktie explodieren. Soll man da jetzt noch aufspringen, Markus, oder erstmal abwarten?
Ja, ich tendiere fast zum Aufspringen, weil die Aktie jetzt seit ein paar Tagen dann doch eher wirklich seitwärts geht und nicht irgendwie von diesem über 30% Sprung irgendwie nochmal Anstalten macht, tatsächlich zurückzukommen. Es ist halt so, wir kennen es von früher, da haben wir ja mal gab es ja auch viele Scherze zu, dieses Buy One, Get One Free, also im Grunde genommen war ja ein Werbeslogan oder auch immer ein gutes Mittel, dass die Leute die Sachen kaufen, weil mir suggeriert wurde, man kriegt den zweiten Artikel umsonst oder man bezahlt eben für beides nur die Hälfte. Das war ja jahrelang ein Kassenschlager oder ein Marketinginstrument, was ja auch immer noch läuft, aber jetzt ist es so, besonders bei der jüngeren Generation, was ich auch nicht ganz so gut finde, aber wir kennen es ja, die Amerikaner haben ja gerne die zweite, dritte oder vierte Kreditkarte, die vollgepumpt ist von früher. Mit dem Sparen haben sie es ja nicht ganz so. Und jetzt ist halt besonders bei der jüngeren Bevölkerung dieses Buy Now, Pay Later ist quasi der neue Slogan, mit dem man jetzt auch Geschäfte zum Abschluss bringt. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als was wir auch kennen, Ratenzahlung. Wir kennen es vielleicht aber eben nur bei größeren Anschaffungen, wenn ich mir mein Auto kaufe, eine Anzahlleiste und dann 4 Jahre Raten zahle, oder ich kaufe mir ein größeres Elektrogerät und zahle das auch A12 oder 24 Raten, weil ich es mir auf einmal nicht leisten kann oder auch nicht leisten will. Da gibt's ja dann auch immer die verschiedenen Werbesachen, dass man sagt, okay, früher hat man da ja richtig gut dran verdient, ne? Dann hat man ja den Kühlschrank über Zinsen dann doch teurer gekauft, als wenn man ihn direkt bar bezahlt hätte. Jetzt wird ja auch oft genug damit geworben, dass die Ratenzahlung eben auch quasi mit 0% Zinsen abgetan wird. Anders ist es jetzt auch nicht bei Amazon. Man hat sich jahrelang diesem Trend nicht angeschlossen. Ist auch komisch, warum irgendwie Amazon nicht sagt, wir machen es irgendwie selber, sondern man hat sich Firmensbon geholt. Ist natürlich ganz gut für Amazon. Man hat jetzt dann damit keinen Schnickschnack oder irgendwas, dass man dem Geld hinterherlaufen muss oder sonst was, sondern aber Firm bietet jetzt eben an, dass man ab $50 alles bei Amazon auch auf Raten kaufen kann. Kann sich dann stückeln, wie man es haben möchte, und dann kann man das über Firmen auf verschiedene Raten kaufen. Ist, glaube ich, ein guter Weg, auch wenn er natürlich gefährlich ist, wenn ich mir jetzt dann 20 Sachen kaufe und im Monat $2 abstotter und im Endeffekt habe ich dann doch Riesenschulden gemacht. Ist natürlich auch immer eine Gefahr hinter, dass man sich auch auf solchen Wegen mit diesen Ratenzahlungen schnell verschulden kann, schnell den Überblick vielleicht auch über seine eigene finanzielle Lage verliert und sich dann sagt, na und, brauche ich, nehme ich eine Rate, 3 Euro kann ich mir schon leisten oder $3. Ist ein riskanter Weg vielleicht manchmal auch, aber die Amerikaner mögen sowas ja bekanntlich. Und Firmen wird gut dran verdienen und ja, ich glaube, wenn die ersten Zahlen kommen, wo man wirklich mit eingepreist ist und mit Amazon mit einrechnet, dann könnte die Aktie vielleicht noch ein gutes Stück nach oben gehen, aber sie ist natürlich mit rund 14, 15 Milliarden US-Dollar an der Börse bewertet, was natürlich jetzt für ein Unternehmen, was noch keine Gewinne schreibt, auch nicht ganz so schlecht ist. Ne? Aber ich glaube, auf Dauer kann man hier noch auf den Zug aufspringen. Solange jetzt, je länger kein weiterer Rücksetzer kommt, dann, die Aktie läuft ja gerade quer, kann man darüber tatsächlich nachdenken, weil dann wird man wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht mehr billiger bei der Aktie zum Zug kommen. Jetzt ist die Frage, kommt man bei Valneva noch billiger zum Zug? Die Aktie ist ja quasi der neue Star am Impfstoffhimmel.
Ja, das ist eine gute Frage. Der österreichisch-französische Impfstoffhersteller hat ja mit dem Beginn der Phase-3-Studie für seinen sogenannten, ja, wie soll man sagen, inaktivierten SARS-CoV-2-Impfstoff, da sind also abgetötete Viren drin, also nichts mehr, keine RNA jetzt direkt wie bei BioNTech oder Moderna und auch kein Antigen, sondern hier ist tatsächlich der inaktivierte Virus, der dann sozusagen die Immunisierung im Körper anregen soll. Und man ist halt dabei zu verproben. In Großbritannien läuft derzeit die Phase-3-Studie mit 4000 Teilnehmern und jetzt muss sich eben zeigen, wie hoch die Wirksamkeit tatsächlich ist. Man schätzt, dass die ungefähr im Bereich so wie von AstraZeneca liegt und deswegen dann eben auch zu einer Zulassung führen könnte. Aber wenn man sich den Kursverlauf von Valneva ansieht, dann sieht man bereits, dass der natürlich schon ganz gut angesprungen ist. Auch wenn man hier immer wieder ranführt, ja, die Marktkapitalisierung ist ja wesentlich geringer als bei den anderen beiden, bei BioNTech und Moderna, muss man aber auch sehen, dass die beiden auch schon fest im Sattel sitzen. Die haben ja bereits schon gutes Geld verdient. Die haben große Kooperationspartner, die bereits auch schon die Impfstoffe herstellen und international vertreiben. Und das sind nämlich so diese Tücken beim Pharmageschäft, dass es nichts bringt, dass man vielleicht guten Wirkstoff hat, sondern man muss entsprechend natürlich auch die Produktionsstätten haben, man muss die Vertriebsnetze haben und das ist alles, wie gesagt, gar nicht mal so unkompliziert. Und da ist natürlich die Frage, will die Politik das in Europa? Man hat ja hier auch schon in den letzten Wochen gehört, dass man die Verhandlungen, die man mit der Europäischen Kommission geführt hatte, dann eben doch erfolglos abgebrochen hat und jetzt bilateral mit den einzelnen Ländern selber verhandeln will. Das ist natürlich auch eine Sisyphus-Arbeit. Hier muss man dann sozusagen mit jedem einzelnen Land in jeweiligen Verhandlungen stehen. Also von daher, ich möchte hier so ein bisschen die Euphorie rausnehmen. Es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Sicherlich ein toller Ansatz. Klar, man kann hier die abholen, die sich halt nicht durch die mRNA-Impfung immunisieren lassen wollen. Man hat sicherlich ein großes Geschäftsfeld, was durchaus da ist, aber es sind halt noch viele, viele Hausaufgaben zu machen und die sind zumindest von der Erwartung bereits eingepreist. Wenn das dann alles mal steht und wenn tatsächlich der Impfstoff zugelassen ist und dann eben entsprechende Vertriebspartner gefunden worden sind, die entsprechenden Verträge auch auf dem Tisch liegen. Bisher liegt ja wohl nur mit Großbritannien einer vor. Dann denke ich mal, könnte die Fahrt weitergehen. Aber bis dahin ist es absolut hochspekulativ. Aber das, so ist es ja nun mal. So sind Biotechnologiewerte. Und warum sollte das dann in diesem Fall halt bei, anders als bei Valneva sein?
Nö, wir spekulieren mal. Ne? Wer mag, darf mit spekulieren. Wir spekulieren nicht, sondern wir gucken, wo die Anleger spekulieren und bei welcher Aktie sie sich besonders gerne informieren. Wir kommen zu Teil 3 von Come On. Unser dritter Teil des Börsenpodcasts come on, wir gucken, welche Aktien besonders stark bei der Comdirect gehandelt werden und welche Aktien besonders stark gesucht werden auf der Seite von OnVista. Und da, Andreas, hast du uns als erstes Gazprom mitgebracht. Wie sieht's da aus?
Genau, die werden gekauft. Und zwar gehen hier die Anleger nicht auf leisen Sohlen voran, sondern preschen richtig los. Der weltgrößte Erdgasproduzent hat nämlich ganz gute Quartalzahlen oder Halbjahreszahlen vorgelegt und die konnten sich durchaus sehen lassen. Und vor allen Dingen ist eben auch hier nochmal die Gesamtjahresprognose bestätigt worden. Also man bleibt sozusagen auf Fahrt und was hier natürlich immer wieder auch als politisches Risiko, gerade Nord Stream 2 und so weiter gesehen worden ist, scheint sich alles zumindest so aufzulösen, sodass man eben hier relativ optimistisch in die Zukunft blickt. Gazprom hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass man eine sehr, sehr gute Dividendenpolitik in den vergangenen Jahren hatte. Also von daher sind die Aktien gesucht gewesen. Bei euch waren die Aktien von Apple gesucht.
Ja, es gab ja jetzt fast keinen Tag, wo wir nicht irgendeine neue Nachricht zu Apple hatten. Sie sind gerade wieder in aller Munde. Die Aktie ist auf ein neues Allzeithoch in dieser Woche gezogen. Also da war schon genügend Informationsbedarf da und wir sind im September, das heißt, die Keynote von Apple steht an und jeder rechnet mit der Präsentation des neuen iPhones. Dann haben die einen darüber spekuliert, was könnte das iPhone alles bieten. Dann hat Bernstein mal ganz weit spekuliert und war vielleicht bei einer Keynote in 4 oder 5 Jahren, gut, wir haben gesagt 2025, ja sagen wir mal in 4 Jahren, 3 Jahren, wo man darüber spekuliert hat, wie könnte das Szenario bei Apple aussehen, wenn man tatsächlich ein Auto, ein Apple Car an den Start bringt, haben sie durchgerechnet. Also es gab viel, viel, viel zu berichten und auch viel, viel, viel zu lesen. Zum einen hat man gesagt, Apple könnte jetzt eventuell im neuen Handy zum Beispiel eine Satellitenfunktion einbauen. Das heißt tatsächlich, dass man diese Funklöcher nicht mehr hätte. Da kann man jetzt drüber spekulieren. Wird die für jeden einfach freigeschaltet als Bonus, damit man sich das 13er holt, weil es nur das kann? Oder wird es tatsächlich noch eine Zusatzfunktion, die man sich bezahlen lassen muss, wenn man sagt, okay, ich will keine Funklöcher mehr, deswegen nehme ich diese Satellitenfunktion noch mit dazu. Und an oberster Stelle steht natürlich Spekulation, kommt sie überhaupt? Bernstein hat gesagt, wenn Apple 2025 ein Auto an den Start bringt, hat man verkauft man bis 2030 mal den Schnelldurchlauf 1,5 Millionen Autos und das würde effektiv den Umsatz bis dahin dann vom aktuellen Standpunkt aus nochmal verdoppeln. Also wir sehen hier, wer immer darüber überlegt, ist Apple schon an seine Grenzen gestoßen. Es gibt immer wieder neue Fantasien und es gibt immer wieder neue Sachen, die die Aktie beflügeln und von daher gilt auch einfach immer, jeder größere Rücksetzer bei Apple ist eine Gelegenheit, die und wir brauchen dann nur Warren Buffett angucken, mit 91 Jahren grinst er immer noch dann, wenn Apple steigt. Oder ist er 92 geworden? Nee, 91, ne? Hatte ja, glaube ich, der hatte Montag Geburtstag. So, dann kommen wir zu einer Aktie, ja, klar, Penny Stock, ne, aber hat jetzt sich auch schon fast wieder verdoppelt, ne, und ist ja auch kein Unbekannter. Steinhoff.
Nee, die ist ja auch in deinem Ab in die oder Ab auf die Insel Depot, ja, glaube ich, mal drin. Deswegen muss
aber
ich so
da hatte ich so viel genau, zu früh deswegen gekauft, aber
ja gut, aber ich glaube, du hattest mit deiner Meinung, mit deinem Riecher gar nicht mal so unrecht. Es zeichnet sich nämlich hier eine Kehrtwendung ab. Die Steinhoff International ist ja ein südafrikanisch-niederländisches Unternehmen, was sozusagen im Insolvenzverfahren drinne steckt. Und da wird natürlich jetzt gehofft, dass man eben in den ganzen Konzern Wust, der sich da irgendwie aufgezeigt hatte, vielleicht mehr findet, als tatsächlich gerade durch die Aktien an den Börsen bewertet wird. Und es sieht gar nicht so verkehrt aus, weil man hatte jetzt einen Vergleichsvorschlag über 1,4 Milliarden Euro vorgelegt mit den Gläubigern. Darüber soll verhandelt werden, und zwar heute beziehungsweise dann am kommenden Montag. Das ist der eine Punkt, der so ein bisschen dafür Sorge trägt, dass die Aktien sich in den letzten Tagen sehr gut entwickeln konnten. Aber was auch ganz interessant ist, die Gesellschaft hat auch in ihrem Beteiligungsportfolio unter anderem eine Beteiligung an einer amerikanischen Matratzenfirma, Mattress Firm heißt die. Und da hält man eben 50,1% an dem Unternehmen. Und nun sind die Spekulationen da, dass man die vielleicht in dieser doch bisher euphorischen Börsenphase vielleicht per IPO an die Börse bringen könnte. Und das würde bedeuten, dass man hier dann natürlich auch nochmal zusätzliche Werte in dem Konzern, in dem Konzernkonstrukt finden kann. Bisher werden die Aktien auf Equity-Basis bilanziert, das ist ganz interessant. Das heißt, dass man hier tatsächlich den Wert von den Aktien entsprechend bilanziert. Und wenn die natürlich nicht börsengelistet sind, dann hat man hier die Werte sozusagen des Investment minus den Abschreibungen, die man vorgenommen hat. Wenn also die jetzt gehoben, diese Reserven, dann könnte es nochmal spannend werden. Unsere Kunden scheinen auf diese Spekulation mit aufzuspringen, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, es ist höchst spekulativ. Wir haben hier einen Penny-Stock, du hast es bereits gesagt, keiner weiß, wie der Ausgang ist. Man muss halt sehen, ob die Zustimmung kommt und so weiter. Es sind eine Menge Schulden da. Von daher ist das sicherlich alles spekulativ, aber das gehört eben doch dazu. Und deswegen wollte ich es an dieser Stelle nochmal erwähnt haben, weil mir halt aufgefallen ist, dass es handelt. Bei unseren Kunden, da sehr, sehr hoch sind, die zumindest derzeit eher gekauft werden. Und bei euch wird bei Lucid nachgeguckt, was da wahrscheinlich der Grund für die großen Kursverluste war, oder? Wenn man
einen gefunden hätte. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das stimmt gar nicht. Ich liege echt gut mit Steinhoff im Rennen. Ich habe das ist ja so mein privates Musterdepot gewesen. Das habe ich Bridge or Hawaii genannt. Es liegt 350% im Plus. Ich wäre dann doch eher nach Hawaii geflogen. Ich hab nur 5 Werte gekauft. Am 1.1.19. Das war einmal Steinhoff, da standen sie bei 10 Cent. Jetzt sind sie bei 21, also habe ich 111%. Mit Bayer liege ich trotzdem 20% im Minus. ThyssenKrupp liegt sogar seit dem Zeitpunkt 37% im Minus. Deutsche Bank. Hier ist ein kleiner Fehler drin, deswegen. Es ist doch ein wenig weniger. Unser Musterdepot hat den Reversal Split von General Electric nicht auch umgerechnet. Deswegen liegt General Electric 1300% plus. Das würde aber was, ne? Dann wäre ich tatsächlich dann auf Hawaii. Aber zurück zu Lucid. Ja, man hat vergeblich gesucht und man hat auch keinen Grund gefunden, warum die Aktie auf einmal zweistellig eingebrochen ist. Die einzige Erklärung ist, dass Haltefristen für sogenannte Pipe-Investoren ausgelaufen sind, also Private Investors for Private Equity. Das heißt also, dass man sich ja im Vorfeld oder irgendwann auch immer mal an Lucid beteiligen kann. Man bekommt ein Aktienpaket, was etwas unter dem aktuellen Kurs liegt. Deswegen ist es etwas billiger, aber auch deswegen muss man sich auf eine gewisse Haltefrist einlassen und darf die Aktie dann erst verkaufen. Und jetzt ist viel darüber spekuliert worden und wurde dann auch angenommen, dass eben genau, weil es auch so passte zum Stichtag, es war ja gleichzeitig der 1. September, also ist man davon ausgegangen, dass bei einer gewissen Anzahl von Pipe-Investoren eben am 1. September die Haltefrist abgelaufen ist und sie scheinen ganz gut im Plus gelegen zu haben und deswegen dürften sie dann Kasse gemacht haben und das hat die Aktie belastet. Ich glaube, unterm Strich, so ein Rücksetzer bei Lucid, finde sie so nach wie vor ganz gut unterwegs. Kann man durchaus darüber nachdenken, ob man den nicht hätte ausnutzen sollen oder jetzt eben auch noch ausnutzt. Stabilus, ich habe jetzt gerade überlegt, ob du irgendwas mit deinem Buchstaben gebastelt hast und kam dann auf GZS, aber nee, passt nicht. Ja. Stabilus, wir bleiben einfach bei Stabilus.
Genau, Stabilus ist ein luxemburgischer Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern. Das Unternehmen hatte bereits Anfang August mal bekannt gegeben, dass man hier ganz gut durchs Jahr gekommen ist, dass man hier die Prognosen entsprechend angehoben hat und das scheint jetzt so einige Anleger auf die Käuferseite gezogen zu haben, weil ja, wie gesagt, das Geschäftsjahr bei Stabilus Ende September aufhört und demzufolge dann damit erwartet wird, dass vielleicht gute Nachrichten kommen, beziehungsweise hier nochmal nachgelegt wird. Das ist zumindest der einzige Grund, den ich jetzt dafür sehen konnte, dass die Aktien jetzt hier seit einigen Tagen doch stark nachgefragt sind bei unseren Kunden. Und deswegen habe ich die an dieser Stelle mal mitgebracht. Genau, es ist also nicht GZSZ oder sowas, sondern ich habe jetzt einfach nur mal die Unternehmen heute mitgebracht, die am meisten frequentiert waren. Bei euch ist jetzt Siemens noch.
Ja, Siemens war ja so ein kleines Auf und Ab. Ne, man hat erst Stiefel gesehen. Die haben Siemens von Buy of Hold gesenkt und haben dann das Kursziel bei 155 Euro Und hochgesetzt, muss man sagen, ist immer auch so eine Frage, die ich mir dann stelle, warum muss ich sie von Buy of Hold oder irgendwie ja, runtersetzen, aber das Kursziel anheben, dann kann ich auch sagen, erst wenn das Kursziel erreicht ist oder wir in der Nähe sind, setze ich sie auf Hold. Aber ja, mag man sehen, wie man möchte. Jedenfalls hat Stifel abgestuft und das hat die Aktie erst belastet. Dann kam ein milliardenschwerer Bahnauftrag aus Ägypten, der kam quasi ja, ein paar Stunden nach dieser Abstufung und hat dann aber trotzdem nicht mehr so die große Wirkung entfacht, obwohl er wirklich gut ist und wo man sagen kann, wird ja hier gesagt, Siemens baut den Suezkanal auf Schienen, auch schön gemacht und jetzt ist Siemens quasi wieder auf dem Weg zum Rekordhoch, weil dann eben auch nochmal Jefferies nachgelegt hat und die haben dann das Kursziel bei Siemens mal eben auf 190 Euro angehoben und haben gesagt, kaufen. Also von daher war hier auch bei Siemens, wo wir ja eigentlich so in dieser sauren Gurkenzeit sind, einiges geboten. Die Analysten haben sich zu Wort gemeldet und dazwischen dann wirklich ein milliardenschwerer Auftrag aus Ägypten. Alles in allem muss man sagen, wer da an dem Tag verkauft hat, als die Abstufung kam, der könnte sich vielleicht jetzt im Nachhinein ärgern, denn ich finde immer noch, Siemens ist langfristig gesehen eine sehr, sehr gute Position im Depot. Eine gute Position am Fuß, das darfst du jetzt nochmal sagen, Andreas.
Genau, ich werde nämlich am Wochenende auf jeden Fall mal auf die Seite Mochas von Mochas nochmal gehen, mir mal angucken. Die sollen ja auch neue Kollektionen reinbekommen haben, hat ja uns Christine erzählt, ist ja unsere Ansprechpartnerin. Da muss ich gleich nochmal stöbern. Also von daher tut das doch auch, oder Markus, vielleicht machst du es ja auch, ne, www.morjas.com. Und wie gesagt, den Rabattcode nicht vergessen, 15% haben oder nicht haben, kriegt man an der Börse nicht so schnell. Hier bei uns bekommt ihr das. Also von daher, ich bin dabei. Ich gucke und wir können ja mal sehen, was ich nächste Woche da so rausgestürmt habe.
Ja, ich bin gespannt. Ich gucke auch drauf, wenn es neue Kollektion gibt, muss ich natürlich gucken. Und ich bin natürlich auch kleiner Schuhfreak. Ne? Ich habe unheimlich viele Schuhe und jetzt habe ich ein paar mehr und jetzt gucke ich mir am Wochenende an, ob es noch mehr werden. Alles klar. Dann wünsche ich euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende. Ich hoffe, der Grill steht schon bereit, entweder die Kohle oder der Anzünder für den Gasgrill und die Steaks sind eingelegt und das Bier ist kühlgestellt, denn das kann es am Wochenende, nachdem es ja gefühlt irgendwie 3-4 Wochen nur durchgeregnet hat, nur die beste Beschäftigung sein, die es gibt. Bis nächste Woche.